Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
Fünftes Kapitel: Die Straße zum Erfolg.
Heute, den 14. Juni 1820, im Hofoperntheater nächst dem Kärntner Tor, zum ersten Male: Die Zwillingsbrüder. Eine Posse mit Gesang in einem Akt. Die Musik ist von Herrn Franz Schubert.
Eine Posse mit Gesang verspricht einen vergnüglichen Theaterabend mit lustigen Liedern und ein wenig Klamauk. So etwas mögen die Wiener immer. Von Herrn Schubert werden die meisten aber noch nichts gehört haben. Von seinen bisher 8 Bühnenwerken hat es noch keines auf die Bühne geschafft. Diesen Auftrag hat ihm Hofopernsänger Michael Vogel vermittelt. Aber dann musste er noch einmal 1,5 Jahre auf die Produktion warten.
Trotz eines Vogels ist es schwer, gegen Kanaillen wie Weigel, Treitschke etc. zu manövrieren. Drum gibt man statt meiner Operette andere Ludern, wo einem die Haare zu Berge stehen.
Die Zwillingsbrüder beziehen den Spaß aus einer Doppelrolle, in der Vogel effektvoll glänzen kann. Der eine Bruder ist sanftmütig, der andere ungehobelt.
Mag es Stürmen, Donner, Blitzen, öffnen mag die See den Schlund. Auf der Wasserberge Spitzen und des Meeres tiefstem Grund zeigt der Schiffer hohen Mut, trotzend der Zirkel und Flut, der hat Trocken Flut. In des Meeres tiefstem Grund zeigt der Schiffer hohen Mut, trotzend der Zirkel Flut.
Das Presseecho ist groß. Es erscheinen 7 Kritiken, 2 davon in Dresden und Leipzig. Für Schubert gibt es wohlwollendes Schulterklopfen und erhobene Zeigefinger.
Die Musik hat viel Originalität, manche interessante Partie und ist deklamatorisch richtig, aber die Empfindungen einfacher Landleute in einem komischen Sujet sind viel zu ernsthaft, wir möchten sagen schwerfällig aufgefasst.
Überhaupt bin ich der Meinung, dass dieser junge Tonsetzer, Schubert nennt er sich, mit größerem Glücke im heroischen als im komischen Stil arbeiten würde.
Und Herr Schubert ist an Einzelheiten des Textes zu sehr gefesselt, was ihn und den Zuhörer rastlos durch Modulationen jagt und keinen Ruhepunkt gestattet.
Winkt er sie, hält ihn hinaus und befiehlt mit festem Wort, steuert ihn den sicher Bord, in den sicher Bord.
Immerhin, Schubert bekommt viel Aufmerksamkeit. Da trifft es sich gut, dass er im August gleich wieder auf der Bühne präsent ist, diesmal mit einer Schauspielmusik. Das Theater an der Wien ist spezialisiert auf Zauberstücke mit Musik. Derlei wird, so spottet ein Kritiker, nach bewährtem Rezept gefertigt.
Nimm ein Stück guten und ein Stück bösen Zauberers, ferner ein mondsüchtiges Ruinenfräulein, einige alberne Ritter, 10 oder 12 Stück Ungeheuer, je possierlicher, desto besser. Mische das Ganze mit einem Eimer Tränen, einer Handvoll Seufzer. So ist das Unding fertig.
Nichts als Unsinn und Langeweile. Ein elendes Machwerk. Die Presse verreißt die Zauberharfe mit vereinten Kräften. Die Schuld hat vor allem der Autor, der einen wirklich haarsträubenden Text geliefert hat. Schubert, der ja auch nur ein paar Musikstücke beigesteuert hat, wird für das Desaster nicht verantwortlich gemacht. Aber natürlich ist es seiner Bühnenkarriere auch nicht gerade förderlich. Was bleibt, sind rund 750 Gulden für die beiden Partituren. Man kann also vom Musiktheater leben, wenn man Aufträge bekommt. Der für Schuberts Verhältnisse enorme Geldbetrag ermöglicht ihm einen bedeutsamen Lebensschritt. Er zieht bei Meierhofer aus und nimmt sich ein eigenes Zimmer. Mit 24 wohnt er zum ersten Mal allein, noch immer in der Wipplinger Straße, also nicht weit von dem Freund. Aber irgendetwas ist zerbrochen.
Der Strom der Verhältnisse und der Gesellschaft, Krankheit und geänderte Lebensanschauung hatte uns auseinandergebracht.
Genaueres ist nicht über die Entfremdung zu erfahren. Wie aber zwei in Meierhofers Nachlass gefundene Verse zeigen, hängt er der künstlerisch so symbiotischen Freundschaft noch lange nach.
Du bist mir an das Herz gedrungen. Was ich gefühlt, hast du gesungen.
So nimmt der Alte seine Harfe und schreitet und singt bald einwärts.
Später, nach Schuberts Tod, so berichten mehrere Freunde, wird Meierhofer immer depressiver werden und immer weniger dichten. Aber er wird weiter als Zensor arbeiten, Tag ein, Tag aus, 8 Jahre lang.
Eines Morgens kam er wie gewöhnlich ins Amt, entfernte sich, ohne dass seine Bewegungen im geringsten auffielen, indem er die zensierten Bücher dem Amtsvorsteher übergab.
Durch die düstern Gänge schritt er, starr und langsam, wie in Träumen. Der Kollegen Gruß nicht achtend, stieg er nach den oberen Räumen. An dem offenen Fenster kreiselt Sonnenstaub im Morgenscheine. Und der Mann lag auf der Straße mit zerschmettertem Gebeine.
Die Sektion zeigte außer den inneren und äußeren Verletzungen nichts Abnormes. Es ward ihm ein Leichenbegräbnis zugestanden. Spahn setzte ihm einen Stein.
Am 9. Februar 1836 wird man Schuberts inspirierendsten Freund begraben.
Ein Opfer des Österreichertums.
Für Schubert bringt der November 1820 eine wenig erbauliche Neuigkeit. Therese Grob, seine große Jugendliebe, hat geheiratet, in eben der Kirche, in der sie einst seine Musik gesungen hatte. Nähere Auskunft gibt das Pfarreiregister.
Therese Grob, eheliche Tochter des Heinrich Grob, bürgerlicher Seidenzeugfabrikant, vermählt mit Johann Bergmann, bürgerlicher Bäckermeister, ehelicher Sohn des Friedrich Bergmann, Bäckermeister.
Der Mittelstand bleibt unter sich. Ob Schulgehilfe oder Komponist ohne Anstellung, Schubert wäre als Bräutigam kaum in Frage gekommen. Das Kind ist eine reiche Braut. Will man in dieser kurz darauf entstandenen Musik einen Reflex auf das Ereignis hören, muss es Schubert zutiefst verstört haben. Nach der Erinnerung eines Freundes soll er sogar eine Abneigung gegen Frauen entwickelt haben.
Therese heiratete nach Wunsch ihrer Eltern einen anderen, was mich sehr schmerzte. Ich liebe sie noch immer. Seither konnte mir noch keine andere so gut oder besser gefallen wie sie. Sie war mir halt nicht bestimmt.
Bohrende Unruhe, rasender Schmerz, Schockwellen im melodischen Fluss. 4 Jahre hat Schubert kein Streichquartett mehr komponiert. Nun macht er sich gleich an eines von radikalem Ausdruck. Rein technisch gesehen ist der Satz ein Experiment. Schubert stellt die Sonatenform auf die Zerreißprobe. Er verschiebt ihre Fixpunkte, verzerrt die Proportionen und verstellt die tonalen Parameter. Das Ergebnis funktioniert perfekt. Die extremen Ausdruckswerte bekommen die passende Form, auch wenn das Quartett insgesamt Fragment bleibt. Dieser Satz ist absolut vollendet.
Musik auf einsamer Höhe, irgendwo neben Beethovens Quartetten. Von solchen Geniestreichen kann noch niemand Notiz nehmen. Aber dass Schubert geniale Lieder komponiert, spricht sich nun herum. Erst drei sind gedruckt. Sie kursieren vor allem in Abschriften. Offenbar bis nach Dresden, wo die Abendzeitung über das Phänomen Schubert berichtet.
Er versteht es, mit Tönen zu malen. Und die Lieder, die Forelle und Gretchen am Spinnrad, übertreffen an charakteristischer Wahrheit alles, was man im Liederfache aufzuweisen hat.
Sein beginnendes Renommee verdankt Schubert sicher auch seinen Freunden. Am 26. Januar 1821 lädt Franz von Schober 14 gute Bekannte zu sich in die Wohnung.
Da wurden eine Menge herrliche Lieder Schuberts von ihm selbst gespielt und gesungen, was bis nach 10 Uhr abends dauerte. Hernach wurde Punsch getrunken. Und da er sehr gut und in Menge da war, wurde die ohnehin schon fröhlich gestimmte Gesellschaft noch lustiger. So wurde es 3 Uhr morgens, als wir auseinandergingen.
Die von Schober sogenannte Schubertiade ist erfunden. Von der üblichen Musiksoiree unterscheidet sie sich beträchtlich. Im Mittelpunkt steht der Komponist und statt der Konventionen der Salongesellschaft herrscht eher die zwanglose, feuchtfröhliche Atmosphäre einer Party.
Lieber Bruder, da ich wegen gestriger Lumperei heute marodi war, so hab ich an dem Offertorium nichts gemacht. Es wird also nicht fertig.
Wenn Damen anwesend sind, wird auch getanzt und geflirtet. Aber man lauscht konzentriert und manchmal hoch emotionalisiert. Da fallen sich selbst Männer schluchzend in die Arme. Die Lieder sprechen einfach aus, was alle fühlen. Eine der ersten Hörerinnen berichtet:
Ich war so fürchterlich ergriffen, dass ich fürchtete, ohnmächtig zu werden. Was Wunder, dass auf ein lebhaftes, an Musik gewöhntes, für Poesie glühendes Mädchen, die erste Liebe hatte eben mein Herz erschlossen, solche Musik einen geradezu überwältigenden Eindruck machte.
Manchmal können solche Eindrücke auch Herzen verbinden. Auf einer Soiree beobachtet der Dichter Franz Grillparzer, wie die von ihm Angebetete dem Schubertlied lauscht und fühlt sich zu einem Gedicht inspiriert, als sie zuhörend am Klavier saß.
Still saß sie da, die Lieblichste von allen, aufhorchend, ohne Tadel, ohne Lob. Das dunkle Tuch war von der Brust gefallen, die, nur vom Kleid bedeckt, sich atmend hob. Das Haupt gesenkt, den Leib nach vorn gebogen, wie von den fliehenden Tönen nachgezogen.
Einzelne Lieder sind nun immer wieder mal in den Abendunterhaltungen der Gesellschaft der Musikfreunde zu hören. Diese Soireen im Wiener Gundelhof sind zwar eher privat, werden aber von einer Menge Leute aus der Wiener Kulturelite besucht. Sie bahnen Schubert den Weg zu allgemeiner Anerkennung. Das Ereignis des Jahres 1821 findet aber am 7. März im Kärntner Tortheater statt.
Große musikalische Akademie mit Deklamation und Gemäldedarstellungen.
Die Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen lädt zu ihrem großen öffentlichen Jahreskonzert. In dem bunten Programm erklingen auch der Erlkönig und zwei Vokalensembles Schuberts. Extra für das Konzert hat er Goethes »Gesang der Geister über den Wassern« für 8 Männer komponiert – ein in diesem Genre einzigartiges Werk.
Der 8-stimmige Chor wurde vom Publikum als ein Akkumulat aller Modulationen und Ausweichungen ohne Sinn, Ordnung und Zweck anerkannt. Der Tonsetzer gleicht in solchen Kompositionen einem Großfuhrmann, der 8-spännig fährt und bald rechts, bald links lenkt, ohne auf eine Straße zu kommen.
Das Wasser durchwandert Himmel und Erde, immer im Wandel, immer im Fluss, gebettet in den Kreislauf der Natur. Damit ist es ein Bild des menschlichen Lebens, das Schubert hier tiefgründig zum Klingen bringt. Auch die von der Kritik beanstandeten harmonischen Ausweichungen gleichen dem Lauf des Wassers. Schuberts geliebte Wanderungen durch die Tonarten geben seiner Musik eine geheimnisvolle Tiefe, die romantische Gemüter anspricht. Noch nicht aber das breite Publikum, das dem Event der Nützlichkeitsgesellschaft beiwohnt. Ein Mitwirkender berichtet:
Keine Hand rührte sich. Und die Sänger, die von der erhabenen Schönheit dieses Tonwerkes durchdrungen waren, zogen sich wie von einem kalten Sturzbad getroffen zurück.
Weit besser kommt das Dörfchen an. Das Publikum will es gleich wiederholt haben. Ein neuer Hit ist geboren, ein echtes, schönes Stück Biedermeier. Der Wiener fährt ja selbst gerne raus aufs Land. Noch immer will kein Verlag Schuberts Lieder. Wer soll die kaufen? Also beschließen sein Freund Josef Hüttenbrenner sowie sein Förderer Leopold von Sonnleitner, das selbst in die Hand zu nehmen. Man legt zusammen und bald verlässt der Erlkönig als Schuberts Opus 1 die Druckerpresse. Die Noten gehen weg wie die warmen Buchteln im Kaffeehaus. So sind die Kosten für Opus 2 schon gedeckt. Binnen zweier Jahre erscheinen 10 Liederhefte im Selbstverlag. Der Erlkönig wird zum Bestseller, ja zum Hype, so dass ein Freund spaßeshalber einen leider verschollenen Erlkönig-Walzer komponiert. Der inspiriert einen gewissen August Kanne zu lustigen Versen, was wiederum Schubert sehr amüsiert.
3/8 Takt. Frage: Sprich, wie tanzt man denn Deutsch der Geisterwelt furchtbaren Schauder? Antwort: Kann man nicht jegliches Lied tanzen der heutigen Welt?
Tanzbar ist dieses Lied nur partiell. Es schildert die verzweifelte Suche nach Heimat und Glück. Das Wandern wird zum Bild für einen einsamen Lebensweg. Der Wanderer durchzieht ein Land von kalter Ödnis und bleibt überall fremd. Entsprechend düster und abgründig ist die Musik. Schubert fühlt sich tief ein in die Stimmung absoluter Verlassenheit. Aber auch dieses Lied ist ein großer Hit und Schubert kann ein ganzes Themenheft über das Wandern blendend verkaufen. Enorme 5000 Gulden tragen ihm die Liederhefte insgesamt ein. Jetzt wittert auch der Verlag, der bislang nur den Vertrieb übernommen hat, das Geschäft. Schubert lässt sich verleiten, für 800 Gulden die kompletten Rechte an den Verlag zu verkaufen und beschwert sich schon bald über schäbige Honorare.
Die Erscheinung der 2 Hefte Walzer etc. hat mich etwas befremdet, indem sie nicht ganz der Abrede gemäß erschienen sind. Eine angemessene Vergütung wäre ganz an seinem Platz.
Schubert ist sich über den Wert seiner Arbeit bewusst und lässt sich nicht so gerne ausbeuten.
Aber der Staat hat schon dafür gesorgt, dass der Künstler ewig der Sklave jedes elenden Krämers bleibt.
Laut Hüttenbrenner wünscht sich Schubert sogar einen Sonderstatus für Künstler.
Der Staat soll mich erhalten. Ich bin für nichts als fürs Komponieren auf die Welt gekommen.
Das bleibt natürlich utopisch, aber der Lebensunterhalt ist vorerst gesichert. Es bleibt sogar etwas für den Sommerurlaub. Den verbringt Schubert in diesen Jahren auf Schloss Atzenbruck, nicht weit von Wien. Die von den Malern unter seinen Freunden angefertigten Urlaubsbilder zeigen rund 15 junge, stets modisch gekleidete Damen und Herren bei der Ausfahrt ins Grüne oder beim Ballspiel vor dem Schloss. Schubert sitzt allerdings lieber im Gras und raucht Pfeife. Oder man spielt lebende Bilder, die die anderen erraten müssen. Etwa den biblischen Sündenfall, wobei Schober die Schlange gibt. Mit seinem besten Freund verbringt Schubert einen Teil des Sommers 1821 in St. Pölten. Da kann man es sich so richtig schön biedermeierlich gemütlich machen.
Unser Zimmer war besonders lieb. Die zwei Ehebetten, ein Sofa neben dem warmen Ofen und das Fortepiano nahmen sich ungemein häuslich aus. Abends ließen wir uns Bier holen, rauchten unsere Pfeife und lasen dazu.
Aber es wird auch fleißig gearbeitet. Die beiden haben sich ein großes Projekt vorgenommen, eine Oper. Die entsteht in engem Teamwork. Schober dichtet das Libretto, Schubert komponiert ihm gleich hinterher.
Er hat fast zwei Akte, ich bin im letzten. Es ist herrlich, wie reich und blühend er wieder Gedanken hingegossen hat.
Wir versprechen uns sehr viel davon. Das Kärntner Tor und das Wiedner Theater sind dem Barbaja verpachtet.
Den mächtigen Opernunternehmer Domenico Barbaja hat die Rossini-Welle nach oben gebracht. Nun setzt er auch auf deutsche Oper. Das Genre ist im Kommen, vor allem nach dem Sensationserfolg von Webers Freischütz. Im nächsten Frühjahr verkündet die Zeitung für die elegante Welt:
Den Freunden der deutschen Oper eröffnet sich eine schöne Perspektive, da bis Herbst eine neue Oper von Weber in Szene gesetzt wird und eine von dem talentvollen Schubert, dessen Lieder so ungemein viel Lieblichkeit atmen.
Sei mir gegrüßt, o Sonne. Alltäglich neue Wonne gießt du in dieses Herz.
Alfonso und Estrella heißt die Oper, auf die Schubert nun seine ganze Hoffnung setzt. Das ist kein Singspiel mehr, keine Posse, sondern große, romantische Oper. Es gibt keine gesprochenen Dialoge mehr. Der Text ist komplett durchkomponiert. Damit ist Schubert sogar Weber eine Nasenlänge voraus. Einen richtigen Vertrag mit Barbaja hat er nicht. Das ist ziemlich riskant. Aber wer wagt, gewinnt.